NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
13. Juni 1886. Der Todestag von König Ludwig II. Von Bayern.
Starnberger See, heute vor 125 Jahren. Nieselnder Regen, um die 12 Grad. Am Nordostufer hatte das königliche Schloss Berg in den frühen Morgenstunden neue Gäste bekommen. Ludwig II., König von Bayern, begleitet von Ärzten und Pflegern. Zu diesem Zeitpunkt aber war der König gar kein König mehr. Seine Regierung hatte ihn entmündigt und festnehmen lassen, ein einzigartiger Vorgang. Am Abend desselben Tages wird Ludwigs Leiche in der Nähe des Ufers gefunden. War es ein Unfall, Mord oder Selbstmord? Ludwig Otto Friedrich Wilhelm zu Bayern erblickt am 25. August 1845 das Licht der Welt in Schloss Nymphenburg am Stadtrand von München. Als Erstgeborener des Kronprinzen Maximilian Joseph war seine Karriere vorgezeichnet.
Herzlich willkommen in der Residenz München. Die Münchner Residenz war von 1508 bis 1918 zentraler Wohn- und Regierungssitz der bayerischen Herrscher aus dem Haus Wittelsbach und galt als eine der größten und anspruchsvollsten Schlossanlagen Europas.
Der Fürstenfamilie fehlt es an nichts. Und doch soll es bei der Erziehung von Ludwig und seinem 3 Jahre jüngeren Bruder Otto äußerst karg und streng zugegangen sein. Der Vater findet kaum einen Draht zu seinem Ältesten. Über seine Mutter, Marie Friederike von Preußen, schreibt Ludwig später einmal:
Ich ertrage ihre niederdrückende Prosa nicht.
Die beiden Jungs verbringen viel Zeit auf Schloss Hohenschwangau, dem Sommersitz am Rande der Alpen bei Füssen. Ludwig wird zeitlebens die Berge lieben. Ihn prägen aber auch die Wandmalereien im Schloss, Bilder aus der mittelalterlichen Sagenwelt. Im Deutschen Bund mit seinen über 30 Fürstentümern geht zu dieser Zeit die Revolution um. Liberale Regierungen kommen ans Ruder, der Preis fürs Überleben der konstitutionellen Monarchie. So die politische Begleitmusik in Ludwigs Jugend. Ob er sich damit beschäftigt? Überliefert ist Ludwig der Bücherwurm. Goethe, Schiller, Shakespeare, französische Autoren, er saugt Literatur regelrecht auf. Dann, als 15-Jähriger... Der schwärmerisch veranlagte Ludwig darf mit in die Oper. Er erlebt Richard Wagners Tannhäuser und ist hin und weg. Von Stund an ist er der größte Fan des Komponisten. Jahre später schreibt er an Wagner:
Unbewusst waren Sie der einzige Quell meiner Freuden, von meinem zarten Jünglingsalter an. Mein Freund, der mir wie keiner zum Herzen sprach, mein bester Lehrer und Erzieher. Ich will Ihnen alles nach Kräften vergelten.
Das war ernst gemeint. Am 10. März 1864 stirbt unerwartet Ludwigs Vater, König Max. Noch am selben Tag wird der junge Mann zum Regenten ausgerufen.
Ludwig, von Gottes Gnaden König von Bayern, Pfalzgraf bei Rhein, Herzog von Bayern, Franken und in Schwaben.
Schon bei den ersten Auftritten des jungen Königs zeigt sich, besonders die Frauen sind entzückt von diesem gut 1,90 großen, schlanken jungen Mann in schneidiger Paradeuniform, das schwarze Haar kunstvoll gewellt, der Blick scheu und neugierig zugleich.
Die stolzen Himmel, blaue Augen, die jeder Wittelsbach erkennt.
Doch der 18-jährige Ludwig ist auf seine Aufgabe nicht vorbereitet. Selbstkritisch meint er später:
Ich bin überhaupt viel zu früh König geworden. Ich habe nicht genug gelernt. Ich hatte so schön angefangen, Staatsrecht zu lernen. Plötzlich ward ich herausgerissen und auf den Thron gesetzt.
Holde Kunst, mein Paradies.
Kaum im Amt lässt der junge König den 51-jährigen Komponisten nach München holen. Er stattet ihn mit Geld aus, mit einer Villa, mit Freiraum zum Komponieren. Für Wagner die Rettung, denn er war total pleite gewesen. Es hätte so schön sein können, doch Wagner überreizt sein Blatt. Er baggert den König regelmäßig um Geld an, viel Geld. zum Missfallen der sparsamen bayerischen Minister.
Wagner hat ihn absolut obszön ausgebeutet. Er hat auf ihm gespielt wie auf seinem Klavier oder auf seinem ganzen Orchester. Das ist unappetitlich,
sagt der Publizist Hans-Jörg Modelmeier. Als Wagner sich mit politischen Schriften in die Innenpolitik des Königreichs einmischt, ist der Ofen aus. Er muss Bayern verlassen, lässt sich in der Schweiz nieder. Für Ludwig ein Schock.
Nein, wir trennen uns nie. Mein Lebensnerv wäre abgeschnitten. Grenzenloser Verzweiflung wäre ich preisgegeben. Selbstmordgedanken wären mir nicht ferne. Eine Entfremdung von ihrem und ihrer himmlischen Werke Wesen hieße für mich Wahnsinn oder Tod.
Niemand hat besser verstanden, dass Ludwig eine Oper gelebt hat, dass Oper als Lebensform sein Ideal gewesen ist.
Dirk Heisserer, Historiker und Ludwig-Biograf. Die gelebte Operninszenierung erlaubt Ludwig auch die Flucht aus der Wirklichkeit. Die bedeutet 1866 Krieg. Ludwig soll die Mobilmachung nur widerwillig unterzeichnet haben. An der Seite Österreichs geht es gegen die Preußen. Deren Ministerpräsident Otto von Bismarck zieht die Fäden im mitteleuropäischen Machtpoker und gewinnt. Bayern muss Land abtreten, Bündnisverpflichtungen engen fortan seine Souveränität ein.
Wenn wir unter Preußens Hegemonie zu stehen kommen, dann fort. Ein Schattenkönig ohne Macht will ich nicht sein.
Dem politischen GAU folgt der private. Die Familie drängt Ludwig zur Heirat und so hält er Anfang 1867 um die Hand seiner Cousine Sophie Charlotte an, Tochter des Herzogs Max in Bayern und kleine Schwester der österreichischen Kaiserin Sisi.
Willst du meine Gattin werden? Genossin meines Thrones? Königin von Bayern?
Ludwig und Sophie kennen sich von Kindesbeinen an. Beide schwärmen für Wagner. Aber das war es auch schon. Ludwig war verliebt, aber nicht in Sophie, sondern in Richard Hornig, einen 26-jährigen Zureiter im königlichen Marstall. Ein sportlicher Mann, gebildet, mit einem prächtigen schwarzen Bart. Den König muss es wie der Blitz getroffen haben, denn er schwört,
sich nie mehr zu trennen und nie voneinander zu lassen, bis zum Tode.
Spätestens jetzt dürfte Ludwig seine Neigung ganz klar geworden sein. Streng katholisch erzogen empfindet er darüber tiefe Schuldgefühle, alles protokolliert in seinem Tagebuch.
Verflucht sei ich und meine Ideale. Nur psychische Liebe allein ist gestattet. Die sinnliche dagegen verflucht.
Irgendwo muss doch ein Mensch sein, der mich so liebt wie ihn.
Monatelang vertröstet Ludwig seine Braut. Schließlich stellt Max von Bayern seinen Neffen zur Rede. Der muss Farbe bekennen und löst die Verlobung auf. Der Skandal ist perfekt. Ludwig notiert an diesem Tag:
Sophie abgeschrieben, das düstere Bild verweht. Nach Freiheit dürstet mich, nach Aufleben von qualvollem Alb.
Auf den Bergen wohnt die Freiheit, auf den Bergen ist es schön, wo des Königs Ludwigs Zweiten alle seine Schlösser stehen.
Ludwig zieht sich zurück in seine geliebten Berge und beginnt, Traumwelten aus Stein zu errichten. Ab 1869 entstehen nach und nach seine drei berühmten Schlösser. Das Rokoko-Palais Linderhof, die Ritterburg Neuschwanstein, die Versailles-Kopie Herrenchiemsee.
Wir stehen jetzt hier im sogenannten Gardesaal. Und da sieht man an der gegenüberliegenden Wand eben diese Hellebarden stehen. Und die sollten an die ursprüngliche Funktion erinnern in Schloss Versailles. Denn hier hat sich die Leibwache der französischen Könige aufgehalten.
Veronika Endlicher, stellvertretende Schlossverwalterin von Herrenchiemsee. Was Ludwigs Zeitgenossen nicht verstehen, das riesige Schloss mit seiner erlesenen Ausstattung huldigt einzig und allein einem längst verstorbenen französischen König, Ludwig XIV.
Sie werden jetzt während der Führung eigentlich fast nichts Bayerisches sehen können. Darauf hat der König nämlich bewusst verzichtet.
Der wuchtige Schreibtisch, das prunkvolle Schlafzimmer, der Porzellanlüster im Esszimmer – Ludwig gestaltet selbst mit.
Jeder einzelne Plan musste ihm zur Begutachtung vorgelegt werden. Und erst wenn der König das abgesegnet hat, dann durfte das praktisch weitergegeben werden an die Handwerker. Und so war es im Prinzip mit jedem Detail hier.
Die raue Wirklichkeit bricht immer seltener in Ludwigs Welt ein. Der Krieg Preußens gegen Frankreich 1870-71 gehört dazu. Für Ludwig, den großen Verehrer der Bourbonenkönige, emotional ein Problem. Das steigert sich, als die Bayern, dieses Mal auf der Seite der Sieger, in einen deutsch-nationalen Taumel fallen.
Musik.
Und Ludwig wird als Vertreter der ältesten deutschen Dynastie von Preußen genötigt, dem Hohenzollernkönig Wilhelm I. in Berlin die Kaiserkrone anzubieten. Dieser sogenannte Kaiserbrief, formuliert von Bismarck, macht die Gründung des Deutschen Reichs perfekt.
Ich habe seit dem Abschluss jener unseligen Verträge selten frohe Stunden. Dazu kommt, dass ich als der deutschgesinnte König Ludwig verschrien werde. Die verblendete Volksmasse meint, mir die größte Freude mit solchen sogenannten Huldigungen zu machen.
Ludwig zieht sich weiter zurück. Seinen Biorhythmus stellt er auf nachtaktiv um. Seine Freundschaften zu jüngeren Männern wechseln immer schneller. Die Atmosphäre bei Hof äußerst bizarr. Der einst schlanke König ist durch Essen und Alkohol fett geworden, das Gesicht aufgedunsen. Statt Zähne hat er nur noch Stummel im Mund, er parfümiert sich stark und er hat sich einen sonderbaren Gang angewöhnt. Weit ausholender Stechschritt, derweil der Kopf mechanisch ruckt, die Augen steil nach oben, dann wieder nach unten gerichtet. Seine Minister empfängt Ludwig schon lange nicht mehr persönlich. Er regiert nur noch indirekt. Lieber hält er orientalische Gesellschaften ab, nächtliche Orgien und Kutschfahrten unterm Sternenhimmel. Cannabis, Cannabis, Cannabis. Daneben konzentriert er sich aufs Bauen, wendet irre Summen aus seiner Privatschatulle dafür auf. Doch die jährliche Apanage reicht nicht aus. Auch nicht die heimlichen Millionenzahlungen von Bismarck, womöglich eine Art Treueprämie. 1885 ist kein Geld mehr da. Der Schuldenberg erreicht, nach heutiger Kaufkraft, 140 Millionen Euro. Kredit gibt Ludwig keiner mehr. Baustopp in Herrenchiemsee. Auch in München ziehen Regierung und Familie die Reißleine. Wer letztlich die Idee hat, den König als geisteskrank entmündigen zu lassen, lässt sich nicht mehr klären. Tatsache ist, der renommierte Irrenarzt Bernhard von Gutten bescheinigt Ludwig paranoide Schizophrenie, ohne ihn untersucht zu haben. Dann geht im Juni 1886 alles ganz schnell. Eine Fangkommission reist nach Neuschwanstein und nimmt im zweiten Anlauf den König schließlich mit. Am 13. Juni, eingeliefert auf Schloss Berg am Starnberger See, geht Ludwig mit von Gutten am frühen Abend spazieren. Kurz vor Mitternacht werden ihre Leichen im Wasser gefunden.
Ludwig, dieser Hühne, sehr schwer, sehr dick, hat diesen untersetzten Arzt untergetaucht und umgebracht.
Vermutet Biograf Dirk Heißerer.
Und dass dieser Schock dazu geführt hat, dass er selbst weiter ins Wasser gegangen ist und umgekippt ist und sich, ja, hat ertrinken lassen, das ist für mich nachvollziehbarer als jeder Vorsatz.
Der Geheimbund der Google-Männer dagegen, einer von dutzenden königstreuen Vereinen, vermutet Mord und fordert Aufklärung. Vergeblich, das Haus Wittelsbach hält bis heute Archiv und Sarg unter Verschluss. So bleibt das Rätsel und entsteht der Mythos, ein kommerzialisierter Mythos.
König Ludwig Mauspad, 5 Euro. König Ludwig Bierkrug aus Glas, 17 Euro. König Ludwig Grillschürze, 23 Euro.
Ludwig II., die Pop-Ikone. Über 5000 Bücher sind bis heute über ihn erschienen, etliche Filme, zwei Musicals. Seinen Sarkophag in der Wittelsbacher Gruft unter der Münchner Michaelskirche besuchen wenige. Hunderttausende aber pilgern zu seinen Schlössern. Die Inszenierung ist die Attraktion. Fantasie und Wahrheit nicht mehr zu trennen. Und hier setzt die Bayerische Landesausstellung 2011 an, eine moderne Show in 5 Akten im Rohbautrakt von Herrenchiemsee. Richard Leubel, Direktor des Hauses der Bayerischen Geschichte.
Das wirklich Neue daran ist, dass wir das auf den Faktenkern zurückführen und sehr, sehr viele Klischees einfach abräumen.
So gab es etwa nie eine Romanze zwischen Ludwig und Sissi. Und Ludwigs Taschenuhr, die er heute vor 125 Jahren trug und die erstmals gezeigt wird, belegt die Todeszeit.
Unsere Quintessenz für diese Ausstellung ist, Ludwig war anders, die Bayern in dieser Zeit waren anders. Das bedeutet Vielfalt. Vielfalt bringt Freude, die können wir in Europa gut brauchen.
Wer dieser Ludwig allerdings wirklich war, wusste noch nicht einmal er selbst.
Ein ewig Rätsel bleiben will ich mir.
Im Zeitzeichen erinnerte Christian Fock an Ludwig II. Von Bayern, der heute vor 125 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.